34. Kapitel. Sie hörte es in den Africa News der BBC, noch bevor es von irgendeinem simbabwischen Medium gemeldet worden war. Seniorminister Max Matambo war tot. Nach Angaben des Korrespondenten, der in einem Telefonat aus Harare berichtete, sollte er an den Folgen eines Selbstmordversuchs gestorben sein, doch das sei von den Behörden bislang nicht bestätigt. Es dauerte noch 4 Stunden, bis auch der simbabwische Rundfunk den Tod Matambos meldete, ohne Hinweis auf einen Selbstmordversuch, aber mit der Mitteilung, für den folgenden Tag sei Staatstrauer angeordnet. Gertrud war allein in dem kleinen Township-Haus und sie bangte jetzt um ihre beiden Freundinnen, von denen seit 24 Stunden kein Lebenszeichen gekommen war. Sie hatte das Batterieradio entdeckt, nachdem Paul, ohne sie zu wecken, wohl noch im Morgengrauen das Haus verlassen hatte. Jetzt stellte sie es ab und lauschte auf die nahen Geräusche aus den Nachbarhäusern. Sie hatte die Nacht auf dem Sofa verbracht, auf dem zuletzt wohl der unglückliche Freund Pauls, der später umgebrachte Hauptmann Bothwell Nyandoro, geschlafen haben musste. Es war spät geworden am vergangenen Abend. Die Entdeckung der Notiz des ebenfalls ermordeten Geologieprofessors in seinem deutschen Taschenbuch hatte so viel Raum für Spekulationen gegeben. Natürlich war auch Paul, nachdem Gertrud ihm den Text übersetzt hatte, sofort auf den Zusammenhang mit der Prophezeiung der alten Seherin im Dorf des Vaters gestoßen. Ein silberweißes Sternchen. Die Ableitung vom Namen des Fixsternes Pallas, wie sie im handschriftlichen Vermerk Rover Manyukis vorgenommen worden war, auf ein chemisches Element namens Palladium, hatte jedoch Gertrud und Paul eher an eine handfeste Verbindung zu durchaus materiellen Interessen glauben lassen. Irgendwo in ihrem Hirn, das fühlte die Fotografin, war dieser Name registriert. Es wollte ihr aber partout nicht einfallen, womit er zusammenpasste. Paul hatte schließlich angekündigt, er werde versuchen, erst einmal festzustellen, ob es in Simbabwe überhaupt Palladium gebe und wofür es verwendet werde. Nun hoffte Gertrud, er sei nicht zurückgekehrt an seinen Computer im National Archive. Nach seiner illegalen Recherche über die Hintergründe des Elfenbeinschmuggels durch hohe simbabwische Militärs aus Mosambik und nach seiner überstürzten Flucht aus Harare könnte dort möglicherweise Gefahr auf ihn warten, in Gestalt von Agenten mit bisher unbekannten Auftraggebern. Gertrud hatte seine Ankündigung nur noch im Halbschlaf vernommen. Als sie dann mitten in der Nacht einmal aufgewacht war, hatte sie Paul ausgestreckt auf dem Boden vor dem Sofa entdeckt, so wie er es wohl seinerzeit bei seinem schutzbedürftigen Freund getan hatte. Die Paraffinfunzel war fast leergebrannt. Während sie sein entspanntes Gesicht in diesem schwachen Licht betrachtete, fiel ihr zum ersten Mal eine doch unverkennbare Ähnlichkeit mit Lynette auf. Und sie bemerkte, wie sich das in den vergangenen Tagen gewachsene Gefühl von Zuneigung und Wärme für die Freundin auch auf diesen Mann übertragen hatte. Zugleich spürte sie aber die zusätzliche Komponente, die von der Berührung seiner Lippen zurückgeblieben war, und sie sann über das Gefühl nach, dass keiner ihrer Begegnungen mit anderen Männern ähnelte und dass sie dennoch erregte. Sie legte sich zurück und berührte sanft die sich einstellende Erektion ihrer Brüste. So war sie wieder hinübergeschlummert und sie hatte seit Wochen zum ersten Mal wieder einen eindringlichen, erotischen Traum. Dann, beim Erwachen, hatte sie erschreckt festgestellt, dass sie sich während dieses Traums selber entkleidet haben musste. Ein leichtes Tuch bedeckte ihren nackten Leib. Sie hatte vorsichtig den Kopf gewendet. Paul war nicht mehr da und ihre Kleidung hatte, sorgfältig zusammengefaltet, auf einem Sessel gelegen. Ein bislang unbekanntes Gefühl machte sich plötzlich in ihrem Gewissen breit. Scham. Welches Bild musste sich Paul jetzt von ihr machen? Mein Gott, dachte Gertrud im nächsten Moment, ich habe mich ihm angeboten. Und wenn er mich genommen hätte? Es hätte alles zerstört. Auf einmal war sie verzweifelt. Sie hatte es sich gewünscht. Oh ja, so war es passiert im Traum. Doch jetzt? Sie war aufgestanden, das Tuch um sich gerafft, blickte sie sich in den 2 winzigen Räumen um. Und Panik hatte sie erfasst, bis sie das Radio gefunden hatte. Paul kam 6 Stunden später zurück. Es war schon Nachmittag. Als sich plötzlich die Tür öffnete, schrak Gertrud zusammen. Sie hatte in dem kahlen Baderaum mühsam Toilette gemacht. Aus dem halbblinden Spiegel hatte ihr ein übernächtigtes Gesicht entgegengeblickt. Ein Instant-Kaffee und 2 Spiegeleier waren ihr verspätetes Frühstück. Dann war sie die erstaunlich gut sortierte kleine Bibliothek durchgegangen und hatte zwischendurch immer mal wieder das Radio eingeschaltet. Ihre Nervosität war von Nachrichtensendung zu Nachrichtensendung gewachsen. »Er ist tot! Mein Gott, er ist tot!« Schluchzend fand sie sich an der Brust des Mannes wieder, und alle Befangenheit war weg. »Ich weiß.« Er hielt sie für einen Moment fest im Arm, dann geleitete er sie wie beiläufig zum Sessel. »Er hat sich das Leben genommen.« »Das ist es, was die BBC schon den ganzen Vormittag meldet.« Gertrud wies auf das kleine Radio. »Aber nichts davon bei ZBC. Er wird wie ein Held dargestellt.« »Und so wird er beerdigt werden«, sagte Paul bitter. Dann fragte er, »war Lynette hier?« »Nein, ich dachte, du hättest...« Sie schlug die Hände vor den Mund. »Vielleicht waren sie bei ihm.« Er versuchte, sie zu beruhigen. »Er ist noch in ein Krankenhaus geschafft worden. Ich habe mit jemandem aus dem Zentralkomitee gesprochen, jemand aus der alten Zeit. Sie hatten ihn alle im Stich gelassen, wie einen Aussätzigen. Er soll alleine in sein Dorf gefahren sein, um mit den Ältesten auszumachen, dass er einmal dort beerdigt werden würde. Aber die Partei wird es nicht zulassen. Sie werden seine Familie überzeugen. Die Staatstrauer ist ja schon verkündet.« Müde ließ er sich in den 2. Sessel fallen und zündete eine Zigarette an. Dann hat er wohl noch ein letztes Mal sein geliebtes Tennis gespielt. Und dann... Gertrud unterbrach das düstere Schweigen. »Was kann mit Lynette und Jennifer geschehen sein? Und hast du was von deinem Vater gehört?« Paul schüttelte den Kopf. »Warst du im National Archive?« Wieder schüttelte er den Kopf. »Zu gefährlich. Mir ist Stanley Niativa eingefallen, Lynettes Chef. Wir brauchen seine Kooperation. Ich habe mir erlaubt, ihm von Lynettes Entdeckung auf der Farm zu erzählen, von der Geschichte mit Samora Machel. Aber das ist Jennifers Geschichte.« Gertrud brach ab und wunderte sich. »Wieso hatte sie das eben gesagt? Und nicht, aber das ist meine Geschichte. War ihr das nicht mehr wichtig?« »Er lässt dich grüßen und er will herkommen, sobald er mehr über die andere Sache herausgefunden hat. Er fährt einen Dienstwagen.« Paul wedelte mit der auseinandergefalteten Fotokopie eines Zeitungsausschnittes. »Im IPS-Archiv hat er schon mal das gefunden.« Er drückte die halb aufgerauchte Zigarette in den Konservendeckel, den Gertrud während der langen Wartezeit gesäubert hatte, wie alles, was sie in der Küchenecke vorgefunden hatte. Sie nahm ihm den Artikel ab und las die Überschrift. »Magic Metal Deposits in Zimbabwe. Des Rätsels Lösung, Gertrud.« Paul beugte sich aufgeregt vor und griff sich die Kopie aus ihrer Hand. »Am 20. April hier in Harare auf der Wirtschaftsseite des Herald erschienen.« »Was ist magisch an diesem Metallvorkommen?« fragte Gertrud, und sie erfasste das Gefühl einer Vorahnung. »Palladium? Hier steht es. 2 Wissenschaftler haben einen weltweiten Boom bei der Nachfrage nach einem der weltrarsten und kostbarsten Metalle verursacht, das in Simbabwe in winzigen Mengen vorkommt.« Die Fotografin schlug die Hand an die Stirn. Die Titelseiten internationaler Magazine standen ihr plötzlich vor Augen. Der Spiegel, Time, Newsweek, alle in der einen oder anderen Form das Bild einer seltsamen Flasche zeigend. »Die kalte Fusion in der Flasche«, rief sie, »das Experiment von, na, wie heißen die beiden gleich noch?« »Martin Fleischmann und Stanley Pons von den Universitäten Southampton und Utah in den USA. Das Experiment wurde in den Labors von Salt Lake City durchgeführt und unmittelbar nach den Veröffentlichungen in der Weltpresse setzte an den Metallbörsen eine unglaubliche Nachfrage nach Palladium ein. Hör zu, Wissenschaftler überall auf der Welt haben sofort nach Bekanntwerden des Experiments versucht, die wenigen existierenden Vorräte an Palladium aufzukaufen. Allein die Nachfrage für Versuchszwecke hat in den ersten Tagen den Preis für eine Tonne auf 5 Millionen US-Dollar hochschnellen lassen. Falls das Experiment von Pons und Fleischmann tatsächlich eine revolutionäre neue Energiegewinnung erlaubt, könnte das in Simbabwe vorkommende Palladium das am meisten gesuchte Metall der Welt werden. Nach Angaben der Zimbabwe Mining Development Corporation fördert ihre Mangura-Kupfermine als Nebenprodukt nicht mehr als 50 Kilogramm Palladium pro Jahr, und die Bindura Nickel Corporation teilte mit, die bisherige Ausbeute bei ihr sei statistisch kaum erfassbar. In den noch unerschlossenen Lagerstätten des Great Dyke würden etwa 2 Tonnen vermutet. Laut Pons und Fleischmann besteht der von ihnen entdeckte chemische Trick, Kernfusion bei Raumtemperatur herbeizuführen, darin, dass sie die Eigenschaft von Palladium nutzten, Atome von Deuterium wie ein Schwamm aufzusaugen und so eng einzuschließen, dass es zur Kollision und damit zu einer Verschmelzung einiger Kerne kommen muss. Einige ihrer Fusionszellen sollen für jedes Energiewatt, das zugeführt werden musste, 4,5 Watt produziert haben. In einigen Veröffentlichungen ist sogar von 10 Watt die Rede. Gertrud lehnte sich mit geschlossenen Augen zurück. Das Perpetuum mobile, sinnierte sie. Sollte Leonardo da Vinci widerlegt worden sein? Pohl sah von dem Zeitungsartikel auf und blickte sie verständnislos an. Erinnerst du dich daran, was ich dir im Dorf deines Vaters sagte? Sie dachte voller Wärme an den Moment ihrer engen Berührung, als sie jenen Gedanken über die Unvergänglichkeit von Energie formuliert hatte. Energie kann weder aus dem Nichts erzeugt noch vernichtet werden, der erste Hauptsatz der Wärmelehre. Sie stand auf und ging hinüber zu Pohls Büchersammlung, in der sie zuvor eine kleine Lexikonreihe entdeckt hatte. Nach kurzem Blättern fand sie das Stichwort. Sie las vor. Der Gedanke, ein Perpetuum mobile zu konstruieren, tauchte im 13. Jahrhundert auf. V.D. Honnecohr beschrieb um 1235 ein Perpetuum mobile auf mechanischer Grundlage. P. de Maricourt in der Epistula de Magne ein solches auf magnetischer Grundlage. Um 1495 wies Leonardo da Vinci mit einer noch heute erhaltenen Zeichnung von einem sich im Uhrzeigersinn drehenden Klöppelrad die Unmöglichkeit anhand des Prinzips über das Gleichgewicht bei der Waage nach. In den folgenden Jahrhunderten wurden in Maschinenbüchern zahlreiche weitere Vorschläge zur Konstruktion von Perpetua Mobilia gemacht. Auch der Beschluss der Pariser Akademie von 1775, keine Vorschläge zur Prüfung mehr anzunehmen, da die physikalischen Naturgesetze eine Verwirklichung nicht zulassen, verhinderte nicht, dass immer wieder neue Projekte entworfen wurden. Gertrud schlug den Band zu und stellte ihn an seinen Platz zurück. Dann trat sie hinter Pohl und legte ihm ihre Hände auf die Schultern. »Ein schöner Traum«, sagte sie leise. »Aber Pohl, würde er nicht bedeuten, dass Energie nicht bloß aus dem Nichts gewonnen werden könnte, sondern auch wieder im Nichts verschwinden würde? Auch die Energie der Seelen unserer Ahnen und unserer verstorbenen Freunde? Und hast du nicht selbst das Gegenteil erfahren?« Sie spürte die tiefe Betroffenheit Pohls, der nach einer Weile nach ihren Händen griff. »Was?« fragte er schließlich mit tonloser Stimme. »Was hat es dann aber zu bedeuten, dass alle simbabwischen Palladiumvorräte gestohlen wurden?« Gertrud fuhr überrascht zurück. »Was sagst du da?« »Ich habe einen Bekannten bei der Zimbabwe Mining Development Corporation angerufen, um mir die Angaben in diesem Artikel bestätigen zu lassen. Dabei hat er mir verraten, dass die geringen Palladiumbestände Ende vergangenen Jahres zu Forschungszwecken der Universität übergeben worden sind. Da war noch nichts von diesem angeblich erfolgreichen Fusionsexperiment in den USA bekannt. Sie waren angefordert worden von Professor Rover Manyuki.« »Und der ist tot«, unterbrach ihn Gertrud. »Umgebracht«, verbesserte Pohl und fuhr fort. »Das Palladium wurde im Labor der Universität pulverisiert. Wozu? Das weiß niemand. Als jetzt die Preise für Palladium an den internationalen Metallbörsen ins Astronomische schossen, wollte die Corporation das Metall zurückfordern. Aber da war Manyuki schon Opfer des Bombenattentats geworden und das Palladium war verschwunden. Bei Nachforschungen sei nur noch ein mikroskopischer Rest gefunden worden, sagte mir mein Informant, und das eher auch nur durch Zufall. Ein Assistent habe sich erinnert, nach dem Abpacken des Pulvers in Plastiktüten sei er beim Säubern des Labortisches behilflich gewesen. Staubreste habe er in eine der herumliegenden leeren Waschpulverpackungen gekehrt. Gertrud sprang auf. »In ein Waschpulverpaket«, rief sie. Pohl zuckte zusammen, dann nickte er hastig. Wie ein Blitz kam die Erinnerung an die Nacht im Schmugglerdorf. Gertrud sah die Szene vor sich, als sie nach dem heimlichen Öffnen einer der vom Sambesi herangeschafften Kisten, zu ihrer Überraschung Waschpulverpakete in den Händen gehalten hatte.